Ich begrüße insbesondere sehr herzlich unsere Podiumsgäste. Das ist einmal Professor Tobias Debil, direkt zu meiner Rechten. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend.
Und Paul-Rainer Pansky. Wir werden gleich alle noch mal einmal vorstellen. Und online begrüße ich Robin Wagener, der jetzt vielleicht auch schon zu sehen ist. Ja, genau, ist schon zu sehen. Ja, wir begrüßen Sie auch im Namen des Grünen Salons Düsseldorf und der Heinrich-Böll-Stiftung NRW. Gemeinsam mit Europe Calling veranstalten wir nämlich den heutigen Abend. Und jetzt übergebe ich an Maximilian Fries.
Ja, hallo, einen schönen guten Abend auch von mir im Namen von Europe Calling. Gebt ihr mal ein Zeichen, dass ihr mich hört? Hört ihr mich? Yes, super. Ja, wunderbar. Also herzlich willkommen auch zu diesem 242. Webinar von uns gemeinsam mit dem Grünen Salon. Auch von mir einen ganz großen Dank an alle, die den Abend heute möglich gemacht haben. Eigentlich wollte ich live bei euch im schönen FFT in Düsseldorf sein, aber wegen eines Trauerfalls in der Familie ist alles bei uns ein bisschen anders und ich muss es eigentlich so wie meistens machen, online aus einer Kachel und dafür aber heute Abend dann so schnell wieder bei meinen Kids, wenn wir hier durch sind. Das ist gerade, hat leider Priorität, deswegen bin ich nicht bei euch. Aber ist ja auch nicht ganz so schlimm, denn ich bringe hier als Europe Calling noch ganz viele Menschen im digitalen Raum mit, natürlich einen unserer Speaker, aber gleichzeitig auch über 1000 Angemeldete, die sich sicher über den Abend zuschalten werden und danach anschauen werden. Also das Interesse ist groß. Jetzt haben wir, glaube ich, fast 400 Leute, 350 im Raum. Also wir füllen da auf jeden Fall noch ein Stück auf und freuen uns richtig, dass das klappt. Ein paar ganz kurze Hausmitteilungen hier noch von der Online-Seite, bevor ich dann wieder an Barbara übergebe. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Die Menschen online kriegen dazu gleich einen Link in den Chat und ich bringe dann die Fragen ein, die hier die meisten Leute interessieren. Danke auch an meine Kollegin Amelie, die uns dabei unterstützt. Und vor Ort, glaube ich, es wird Barbara auch nochmal sagen, dürft ihr, glaube ich, einfach die Hand heben. Ganz oldschool. Und wir zeichnen natürlich den Abend auch auf und stellen das danach als Video und als Podcast online. Und bitte bedenkt das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war schon mit den Hausmitteilungen. Ich übergebe dann wieder direkt zurück zu Barbara ins FFT.
Ja, dann möchte ich jetzt Ihnen erstmal die Gäste etwas genauer vorstellen. Sie haben ja auf Ihren Plätzen auch nochmal eine Information für die, die hier im Saal sind. Ich freue mich, dass wir als erstes Professor Tobias Debil gleich hören werden. Wir haben ihn eingeladen als Friedensforscher. Er ist Professor für internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik an der Universität Duisburg-Essen. Dort ist er zudem stellvertretender Direktor des Instituts für Entwicklung und Frieden. Das ist ein Institut, das gemeinsam mit weiteren drei führenden Friedensforschungsinstituten ein Friedensgutachten herausgegeben hat. Das wird jedes Jahr herausgegeben und das Friedensgutachten 2025 hat den Titel Frieden retten. Dazu hören wir später mehr.
Genau, und online zugeschaltet begrüßen wir auch Robin Wagener, Mitglied des Bundestages für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen seit 2021, aktuell im Wahlkreis Lippe 1, wurde mir hier aufgeschrieben, also im schönen Ostwestfalen Lippe in NRW. Ist Mitglied im Verteidigungsausschuss, oder du bist Mitglied im Verteidigungsausschuss, im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und Vorsitzender der deutsch- und der ukrainischen Parlamentariergruppe. Und alle, die schon mal bei Europe Calling dabei waren, wissen, kennen Robin auch. Ich glaube, unser letztes war zusammen zu Aserbaidschan, auch ein Kriegsherd, ein Krisenherd, über den man auch lange nichts mehr hört. Können wir vielleicht über stille Kriegsherde in dieser Veranstaltung auch sprechen und Krisenherde. Das war meine etwas zu lange Vorstellung von Robin und ich übergebe wieder an Barbara.
Ja, als Vertreter der jungen Generation begrüßen wir, wie ich eben schon gesagt habe, Paul-Rainer Pansky. Er ist Mitglied der Grünen Jugend und er ist im Vorstand der Grünen Jugend Düsseldorf. Und dort ist er Co-Sprecher im Team mit einer Frau, so wie das bei den Grünen üblich ist. Er studiert Philosophie und Economics, also Ökonomie im Studiengang an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und er hat bereits Volkswirtschaftslehre studiert mit einem Bachelorabschluss. Ja, soweit eine Kurzvorstellung unserer Gäste. Und damit gehen wir auch schon gleich zum Ablauf des heutigen Abends. Wir beginnen mit drei Eingangsstatements. Dann machen wir ein kurzes Gespräch hier im Podium. Und dann möchten wir auch relativ schnell zu einem Dialog mit Ihnen, mit dem Publikum gehen, mit denen, die hier im Saal sind, sind ja doch immerhin einige, und auch mit denen, die im Webinar zugeschaltet sind. Und wir beginnen nun mit Professor Tobias Debil und seinem Eingangsstatement. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung. Herzlichen Dank an die Gäste, die hier gekommen sind. Ein Hallo an die online dazugeschalteten. 13 Minuten habe ich bekommen. Ich probiere mich daran zu halten. Der Titel lautet ja eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa. Und das ist ein relativ kühner Titel in Zeiten des Krieges. Ein kühner Titel zum einen, weil wir weit von Sicherheit entfernt sind. Die Lage ist durch Gewalt und unmittelbare Gewalt, aber auch Drohgebärden geprägt. Und das Zweite ist, eine Sicherheitsarchitektur setzt so etwas voraus wie ein Gebäude, in dem man Schutz suchen könnte. Und das ist in Zeiten der Unberechenbarkeit natürlich schwer. Ich möchte also einleitend das Fragezeichen in dem Titel ganz fett markieren, mich aber natürlich nicht dem Thema entziehen. Ich möchte mir aber erlauben, eher von einer Sicherheitsordnung, später auch von einer Friedensordnung, als von einer Architektur zu sprechen, weil eine Architektur braucht immer Architekten und da ist die Frage, wer sieht sich als solcher, wer hat das Mandat, wer hat überhaupt die Legitimität. Neue Sicherheitsarchitektur verweist darauf, dass es alte gab. Und ich möchte hier drei unterscheiden, die für uns, glaube ich, wichtig sind, wenn wir Referenzen für die Zukunft brauchen. Das ist zum einen die Sicherheitsarchitektur des Kalten Krieges gewesen, dann die Sicherheitsarchitektur oder die Sicherheitsordnung nach dem Ende des Kalten Krieges bis ungefähr 2007. Und dann war ein Bruch, der letztlich die Sicherheitsordnung in Europa in eine Krise gebracht hat. Der Kalte Krieg, das wissen wir, funktionierte durch eine Doktrin, die MAD genannt wurde, Mutually Assured Destruction. Und sie war in gewisser Form irre, weil die Annahme dahin ging, wenn der eine zu den Nuklearwaffen greift, wird der andere es auch tun und man droht sich wechselseitig das an und am Ende bleibt es friedlich. Tatsächlich ist es friedlich geblieben. Das lag aber nicht nur an den Nuklearwaffen, sondern letztlich an drei Voraussetzungen. Das eine war, beide Seiten haben sich in der Zeit des Kalten Krieges und insbesondere in der Kuba-Krise kalkulierbar verhalten. Das zweite war ganz wichtig, irgendwann hat Rüstungskontrolle die Aufrüstung flankiert, hat hohe Höchstgrenzen aufgesetzt, hat technologische Möglichkeiten begrenzt etc. Und drittens gab es schon damals den Ansatz, Interdependenzen, also wechselseitige Verflechtungen zu schaffen, um Kooperation zu ermöglichen und sich wechselseitig bewusst auch im wirtschaftlichen Bereich verbundbar zu machen. Mit dem Ende des Kalten Krieges ist diese Ordnung ersetzt worden, was nicht heißt, dass sie nicht in vielen Elementen auch aus der zweiten Reihe fortwirkte. Zentral wurde die viel zitierte OSZE-Charta von Paris 1990, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte als elementaren Bestandteil von Sicherheit hinzunahm. Dann gab es den Versuch, über die NATO-Russland-Akte Russland einzubeziehen. Das wurde von russischer Seite aber als ein sehr asymmetrisches Einbeziehen empfunden, als ein teilweises Draußenbleiben. Und es blieb dabei, dass man sagte, durch die wirtschaftliche Interdependenz, Nord Stream 1, 2 sind die Stichworte, wollen wir uns weiter vernetzen und in dieser Verwundbarkeit verhindern, dass man aus der Kooperation ausschert. Ich hatte nun gesagt, 2007, 2008 war der Bruch und ich glaube, das gilt in mehrfacher Hinsicht. Wladimir Putin hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz damals geredet und hat deutlich gemacht, dass er die von ihm so angenommene unipolare Dominanz der USA nicht weiter akzeptieren wird. Es war klar, dass dort ein Bruch zwischen dem Westen und Russland geschehen würde. Dann kam der NATO-Gipfel von Bukarest, wo Georgien und die Ukraine Beitrittsperspektiven bekommen haben, und schließlich der Fünf-Tage-Krieg zwischen Russland und Georgien. Der Fünf-Tage-Krieg hat bereits darauf hingewiesen, dass Gewalt als Mittel wieder zwischenstaatlich angewendet wird. Man macht es sich aber eine Spur zu einfach, wenn man sagt, das war nur ein russischer Angriffskrieg. Es gab eine EU-Untersuchungskommission, die auch eine Mitschuld Georgiens festgestellt hat, aber zugleich auch feststellte, dass Russland sehr systematisch auf diese Schläge sich vorbereitet hatte. Das Ende der Ordnung ist dann eingetreten mit der Krim-Annexion und der Unterstützung der Aufständischen in der Ostukraine durch Russland. Und der Sargnagel für die Sicherheitsordnung war sicherlich der Angriffskrieg frontaler und massiver Art am 24. Februar 2022. Seitdem können wir eigentlich von einer Sicherheits- oder Friedensordnung nicht mehr sprechen. Es ist eher eine Konfliktordnung, die auf wechselseitiger Abschreckung beruht. Und wenn Sie sich erinnern, dass ich zu Beginn Elemente der Zähmung von Abschreckung genannt habe, ist es insbesondere besorgniserregend, dass die Rüstungskontrolle erodiert. Das gilt für die Aussetzung des START-Vertrages, des New START-Vertrages zur Kontrolle der strategischen Nuklearwaffen. Es gilt aber auch für den Austritt Russlands aus dem KSE-Vertrag, der die konventionelle Rüstungskontrolle in Europa geregelt hat. Wo stehen wir heute? Stehen wir vor einem erneuten Kalten Krieg? Ich glaube, der Vergleich, so sehr er für eine Zeit vielleicht etwas hatte, greift zu kurz, weil wir heute eine gefährlichere Situation haben. Wir haben es einmal nicht mehr mit rationalen Kalkülen zu tun, mit Berechenbarkeit, sondern mit einem bewusst hasardeurhaften Verhalten Putins, aber auch einer bewussten Unberechenbarkeit Donald Trumps. Und das ist in Zeiten nuklearer Abschreckung ein sehr besorgniserregender Umstand. Zweitens, ich habe es angedeutet, Rüstungskontrolle, Vertrauensbildung sind zum Erliegen gekommen. Ja, das Vertrauen ist nachhaltig zerstört. Und drittens haben wir gemerkt, Interdependenz funktioniert zeitweise, aber sie macht uns auch natürlich abhängig, wenn wir auf eine Aggression reagieren wollen, insofern wir auch wirtschaftlich abhängig sind. Und deshalb ist die These des Wandels durch Handel sehr in Verruf gekommen. Ich möchte aber da nicht einen vorstellenden Nachruf schon drauf geben, weil wir ja auch eine Zukunft suchen und diese Interdependenz, glaube ich, notwendig sind. Wenn man jetzt nach der neuen Sicherheitsordnung fragt, dann müssen wir uns vor Augen halten, was sind die Bedrohungen? Es gibt einmal für die Ukraine eine sehr handfeste militärische Gewalt, nicht nur Drohung, sondern einen Krieg, der, wie gesagt, auch einen Vorläufer hat. Und es gibt Drohgebärden, die insbesondere das Baltikum und auch Moldau treffen. Ich nehme diese Gefahren äußerst ernst, meine allerdings, dass die immer zitierten, aber nie belegten Studien, dass sozusagen ein russischer NATO-Angriff in wenigen Jahren möglich ist und bevorsteht, zu deterministisch ist und auch eine gewisse alarmistische Komponente hat, was nicht heißt, dass nicht gerade an den Grenzen der NATO, wo es russischsprachige Bevölkerung ist, die Gefahr sehr real ist. Zweitens gibt es, und das wird meines Erachtens mitunter unterschätzt, nukleare Eskalationsgefahren. Man kann sagen, Putin hat immer gedroht und nichts gemacht. Aber was heißt das tatsächlich? Es gibt einen Tabubruch, was die Anwendung nuklearer Waffen und ihre Thematisierung anbetrifft. Und deshalb ist das, glaube ich, bei allen sicherheitspolitischen Erwägungen ernst zu nehmen. Drittens, und das halte ich für die größten Gefahren, die wir in Deutschland sehen, sehen wir hybride Aktionen, ob wir die jetzt Kriegführung nennen, ist vielleicht nochmal eine sehr umstrittene Frage, aber durchaus ein Versuch, Angst zu verschaffen, dass die zivile Infrastruktur hier gebrochen werden könnte. Und viertens gibt es zweifelsohne auch nicht militärische Sicherheitsrisiken, die sehr in den Hintergrund geraten sind, Stichwort Klimawandel, die damit zusammenhängenden Bedrohungen, insbesondere auch der Zivilbevölkerung und der Infrastruktur. Reicht nun Abschreckung und Kriegstüchtigkeit? Die NATO hat bereits in ihrem Strategiekonzept 2022 Russland ganz deutlich als den Gegner identifiziert. Und das EU-Weißbuch von 2025 hat, jetzt muss ich mir gerade etwas nehmen, unter dem Titel European Defense Readiness 2030 einen politisch-strategischen Rahmen aufgestellt, wie man sozusagen Kapazitätslücken schließen kann. Ich möchte jetzt nicht in die verteidigungs- und militärpolitischen Einzelheiten gehen. Wichtig ist aber, dass man im Prinzip verschiedene Pfeiler identifiziert hat, die man mit Flaggschiffen, wie zum Beispiel einem Drohnenabwehrsystem, entsprechend ausflaggt und dass man auch Kapazitätslücken identifiziert hat, die federführend geschlossen werden sollen. Ich halte diese Schließung von Kapazitätslücken und Fähigkeitslücken insgesamt für nachvollziehbar und plausibel erklärt. Nicht plausibel und nachvollziehbar sind für mich allerdings Äußerungen, wir seien derzeit schon militärpolitisch blank, wie es immer wieder gesagt wird. Wenn man sich die Rüstungsausgaben anschaut, die die europäischen NATO-Staaten haben und die mit Russland vergleicht, gibt es keine große Überlegenheit Russlands. Das heißt, es muss einiges schon falsch gemacht worden sein, wenn man sich vollständig blank fühlt. Rüstung allein reicht nicht. Rüstung allein ist sogar gefährlich, gerade im Nuklearzeitalter. Vor diesem Hintergrund müssen Transparenz und Vorhersehbarkeit nach und nach wieder eingeführt werden. Wichtig ist dabei unter anderem das Wiener Dokument der OSZE, was so eine Art Blaupause für Manövertransparenz ist. Weil eine Gefahr neben den realen Angriffsgefahren die ist, dass das Verhalten des anderen in dieser Krisenlage falsch interpretiert wird. Daneben ist auch diplomatische Kommunikation notwendig. Und ob es glücklich ist, die europäischen Kanäle nach Moskau nach und nach auszutrocknen, muss man aus meiner Sicht bezweifeln in einem Moment, wo die US-Amerikaner diese Kanäle sehr stark nutzen. Das heißt jetzt nicht, dass sich irgendwie die Trumpsche rote Teppichdiplomatie auch nur annähernd für angemessen halte. Das ist eher ein Skandal. Aber man muss mit dem Gegner, auch mit dem Feind reden können und sollte diese Kanäle auch entsprechend nutzen. Wir sehen uns in einer Zeit, wo intern auch unter dem Stichwort der Resilienz Vorbereitungen getroffen werden für einen Krisenfall. Für äußerst unglücklich halte ich den Begriff der Kriegstüchtigkeit. Worum es gehen muss, ist Verteidigungsfähigkeit. Wir wollen ja nicht für alle möglichen Zwecke plötzlich ertüchtigt werden, in den Krieg zu gehen. Und es geht darum, was wir in 2022 in dem ersten Friedensgutachten nach dem Beginn des Ukraine-Krieges gesagt haben. Man muss auch friedensfähig in Kriegszeiten sein und wissen, wo man in Richtung Vertrauensbildung, Transparenz die Brücken nicht völlig abschneiden darf. Von einer Friedensordnung zu sprechen, ist noch kühner als eine Sicherheitsarchitektur anzunehmen. Eine Friedensordnung, das sei mir nur kurz erlaubt, beinhaltet auch, dass wir uns um den inneren Frieden bemühen, dass wir mit der Frage von Fremdenfeindlichkeit umgehen, dass wir mit der Migrationsfrage in einer angemessenen Weise auch handeln. Und es bedeutet auch, dass wir nicht über Gebühr humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit zurückfahren. Das kann man sicherheitspolitisch mit dem erweiterten Sicherheitsbegriff auch begründen, aber es hat aus meiner Sicht einen eigenen normativen Wert. Was wären jetzt die Bausteine für eine neue Sicherheitsordnung? Ich möchte zum Abschluss 5 dieser Bausteine benennen. Der erste Baustein ist aus meiner Sicht eine realistische Einschätzung, was ein Waffenstillstand oder gar Friedensabkommen in der Ukraine erreichen kann. Ich glaube, dass Maximalvorstellungen eines ukrainischen Sieges, so sehr sie wünschenswert sind, nicht realistisch sind. Ich hoffe sehr, dass sich die Trumpsche Strategie, Gebietseroberung und Annektierung völkerrechtlich anzuerkennen, nicht durchsetzt. Wir werden aber wahrscheinlich nicht mehr erreichen, als das, was man einen eingefrorenen Konflikt nennt. Rolf Mützenich, als er den Begriff benutzt hat, ist dafür sehr gescholten worden. Ich frage mich aber, ob wir eine realistische andere Alternative haben als diese. Vor diesem Hintergrund muss der Ukraine einerseits der EU-Beitritt möglichst leicht ermöglicht werden. Wir müssen uns aber verabschieden von der Vorstellung, die Ukraine könnte kurz- oder mittelfristig NATO-Mitglied werden. Natürlich gibt es ein Recht auf freie Bündniswahl, aber wir müssen auch realistisch sein, was möglich ist in einem Kriegsende von beiden Seiten aus. Der dritte Punkt ist der, dass wir weiterhin eine ukrainische Unterstützung sehr stark brauchen, dass aber die Vorstellung, dies könnte durch massive europäische Stabilisierungstruppen in der Ukraine erreicht werden, aus meiner Sicht auch der Realitätstüchtigkeit entbehrt, weil kaum zu erwarten ist, dass es einen Friedensschluss gibt, bei dem Russland der Zustimmung von NATO-Truppen entsprechend in der Ukraine zustimmen wird. Das könnte bedeuten, dass man sich auch überlegen sollte, ob Beobachtungsgruppen und Stabilisierungstruppen nicht von außerhalb Europas gesucht werden müssen. Der vierte Punkt ist, dass wir Vertrauensbildung nach und nach zurückgewinnen müssen. Das ist äußerst schwierig. Putin hat im Vorfeld des Krieges blank gelogen und das ist ganz schwer zu überwinden, aber man muss sich zumindest bemühen, um Kommunikation, um Eskalation ungewollter Art zu verhindern. Abschließend möchte ich fünftens sagen, es gab eine Debatte durchaus auch innerhalb der Friedensforschung, ob Verteidigungsfähigkeit ein Preisschild haben dürfe. Und da wurde auch gesagt, es soll keins haben. Ich glaube, der Preis ist nicht gering, aber ein Preisschild brauchen wir. Wenn wir sagen, wir rüsten, egal was es koste, auf, führt das zu Ineffizienzen. Wir haben schon dann so etwas wie einen rüstungsindustriellen Komplex, der das Geld nicht unbedingt so verwendet, wie es zielführend für die identifizierten Bedrohungen notwendig ist. Außerdem ist es zweitens so, dass Rüstungskosten natürlich Opportunitätskosten haben. Das heißt, im zivilen Bereich wird gespart. Und in Zeiten der Polarisierung, die auch mit sozialen Missständen, nicht allein, aber auch damit, wenn wir gucken, wo wird rechtsextrem gewählt zu tun haben, kann man nicht sagen, das eine hat kein Preisschild und das andere hat Preisschilder. Da müssen wir also ehrlich sein, es wird etwas kosten, aber es muss eine kritische Debatte darüber geführt werden, wie viel das ist, und es muss auch kritisch diskutiert werden, ob das Geld richtig eingesetzt wird. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Das sind schon ganz viele Impulse auch für unser späteres Gespräch. Wir machen aber jetzt sofort weiter. Und ich leite über zu Robin Wagner, der uns zugeschaltet ist. Ich habe mal eine Frage zwischendurch an den Max. Max, sehen denn die Online-Teilnehmenden uns auch hier, uns drei?
Ja, wir sehen euch
sehr gut. Ja, die sehen uns, ja, auch wenn uns das hier auf dem Bildschirm nicht erscheint. Alles klar. Und wir sind auch alle gut sichtbar. Ja, gut, alles wunderbar. Prima. So, jetzt begrüße ich zu einem Statement Robin Wagner. Wir haben die Zeit etwas überschritten, aber wir werden versuchen, voranzukommen. Okay, danke.
Große Herausforderung. Ich will mich mal bemühen, es einigermaßen konzentriert zu schaffen. Und als Überschrift würde ich erstmal sagen, die These Wandel durch Handel nicht ganz zur Seite zu legen. Ich glaube, Wandel durch Handel ist von denen insbesondere beiseite gelegt worden, die das jahrzehntelang mit Moskau probiert haben zu machen. Und es ist mehr zu Handel und Wegsehen geworden. Was ich allerdings tatsächlich glaube, ist, dass wir im Wandel Handel und Handeln brauchen. Die Frage ist nur, mit wem jeweils und wer die Partner dafür sind. Aber erstmal zur Frage, was brauchen wir hin zu einer neuen Sicherheitsarchitektur oder in der veränderten Situation, die wir gerade haben. Und ich glaube, bevor wir zu ganz konkreten Detailschritten kommen, ist es wesentlich, die Bedrohungslage klar zu haben. Und das ist aus meiner Sicht das große politische Defizit, was wir immer noch haben und was wir auch in der Kommunikation von weiten Teilen der Politik mit der Bevölkerung haben, dass wir nicht klar und deutlich in der Bedrohungsanalyse sind als Politik. Ich nehme da Olaf Scholz als den ersten Protagonisten, der das sehr stark gemacht hat, und Friedrich Merz führt es zum Teil so weiter, obwohl er eigentlich, glaube ich, klarer in der Analyse ist. Wenn ständig die Feststellung ist, dass wir im Grunde die Ukraine unterstützen, weil sie angegriffen sind und dass wir das als ein Unterstützungsprojekt von uns aus machen und nicht so deutlich darauf hinweisen, wie stark die Bedrohungslage bei uns ist. Ich meine, ich als Mitglied des Verteidigungsausschusses bin regelmäßig befasst mit russischen Spionageaktivitäten und Drohnen, die über Bundeswehreinrichtungen sind, die auch über unseren Schiffen in der Ostsee sind. Aber wir haben das ja auch in anderen Bereichen. Ich bin lokal bei mir im Wahlkreis oft in Gesprächen mit Unternehmen, die von Hacking-Angriffen berichten. Wir kennen es von Krankenhäusern, auf die Cyberangriffe gemacht wurden. Wir wissen, dass Spionage bei uns sehr präsent ist. Und wir sehen die Vorbereitungen Russlands, um in der Lage zu sein, spätestens 2029 die NATO anzugreifen. Das heißt nicht, dass sie es tun, aber das heißt, dass sie sich darauf vorbereiten, in der Lage zu sein. Und ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass man sehr deutliche Belege dafür sieht. Ich würde nicht jeden davon hier zitieren, aber also einfach, weil es öffentlich nicht unbedingt geht. Aber was man sehr deutlich sieht, ist, dass die russische Rüstung deutlich stärker ist als das, was sie für die Kriegführung in der Ukraine brauchen, nämlich in einem Potenzial, was sie brauchen, um Krieg mit der NATO zu führen. Und dass sie ihre eigenen Militärstrukturen so umstrukturieren, wie sie bräuchten, um genau das zu tun und nicht, wie sie bräuchten, um den Krieg gegen die Ukraine alleine zu führen. Also genau diese Beispiele dafür sieht man, dass sie sich darauf vorbereiten. Und wir sehen die Kommunikation innerhalb Russlands mit der Bevölkerung, die sehr systematisch darauf vorbereitet wird, eigentlich schon längst in einem Krieg mit der NATO zu sein. So ist regelmäßig die Rhetorik in russischen Talkshows, die ja Teil des Propagandaapparats in diesem, ich würde sagen, zunehmend totalitären Systemen sind und dafür eindeutig genutzt werden. Und das tut Russland nicht deswegen, weil sie einen Krieg gegen die NATO gewinnen wollen oder weil sie Gebiet auf die Art und Weise haben wollen, sondern weil der Machterhalt im System Putin sehr deutlich darauf basiert, in ständigen Konflikten zu sein. Und diese Form von Gewaltausübung intern und nach außen ein wesentlicher Faktor des Machterhalts in dem System sind. Und das ist die Gefahr, die wir für uns sehen müssen und auf die wir uns vorbereiten müssen. Und in einer solchen Situation, und da teile ich die Auffassung, dass Diplomatie ausgesprochen wichtig ist, und zwar für zwei Dinge. Erstens ist sie ausgesprochen wichtig in der Unterstützung der Ukraine, um den Weg zu einem Waffenstillstand zu bekommen. Da bin ich sehr dankbar, dass Präsident Selenskyj so deutlich bereit ist, sich zu Gesprächen zu treffen, ja sogar schon in der Türkei auf Putin gewartet hat. Nur ist unglücklicherweise derzeit Putins Bereitschaft, die er es als Scheinkulisse braucht, um weitere Sanktionen abzuwenden und damit dann den amerikanischen Präsidenten wieder davon abzubringen, schärfere Schritte zu unternehmen. Das hat er jetzt schon zweimal gemacht. Das haben wir in Alaska gesehen und das haben wir auch gerade vor kurzem wieder gesehen. Aber wir brauchen auch in der Konfliktsituation, glaube ich, deutlich die Kommunikationskanäle. Das hat man in der Vergangenheit gesehen, wie wichtig das ist, um bestimmte Eskalationen auch verhindern zu können. Nur ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass die von diplomatischen Profis ausgeführt werden, wie sie auch tatsächlich ausgeführt werden und da sind und nicht von insbesondere sozialdemokratischen Hobbydiplomaten mit Moskau-Connection Hintergrund, die nicht die richtigen sind, um genau diese Gespräche zu führen und im Zweifel von russischen Geheimdienstakteuren auch um den Finger gewickelt werden. Also ich glaube, da wäre es deutlich wichtiger, sie auf einer professionellen Ebene zu haben. Was wir sehen im Moment, und das ist auch Teil der Bedrohungsanalyse, wir gucken jetzt gerade immer nur auf Russland, aber es ist ja nicht nur Russland, wenn wir über Sicherheitsgefahren sprechen. Wir müssen ja sehen, dass wir in vielen Ländern die Bedrohung von liberal-demokratischen Ordnungen haben durch disruptive und autoritäre Kräfte. Und wir haben aus mehreren Ländern international die Bedrohung, die wir wahrnehmen, auf Systeme von liberaler Demokratie und auf internationale Zusammenarbeit, die regelbasiert passieren soll, worauf in den letzten Jahren eigentlich viel dessen passierte, was wir haben, wie wir international gearbeitet haben. Und wenn wir diese verschiedenen Bedrohungen sehen, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir den Schritt des Erwachsenwerdens in Europa hinkriegen. Realisieren, dass wir die Sicherheit in Europa nicht mehr auf Dauer im Grunde kostenlos von den Amerikanern zur Verfügung gestellt kriegen. Erstens nicht, weil die Amerikaner nicht länger dazu bereit sind. Zweitens, weil man nicht weiß, inwieweit man sich an welcher Stelle darauf wirklich verlässlich verlassen kann bei einer sehr unsteten politischen Strategie, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und drittens, weil es auch unterschiedliche und veränderte Prioritätensetzungen in den USA gibt und das nicht erst unter der Trump-Administration, sondern auch in den letzten Jahren. Und wir müssen verstehen, dass wir Mitgestaltung in einem Konflikt und in der Lösung eines Konfliktes nicht bekommen werden, wenn wir freundlich danach fragen, ob Trump und Putin die Europäer an den Tisch lässt, wenn über die europäische Sicherheit gesprochen wird, sondern das werden wir nur hinbekommen, wenn wir tatsächlich auch selber das Handeln ernsthaft und engagiert in die Hand nehmen und verstehen, dass Russland seinen Krieg in der Ukraine führt, dass es auch Ukrainer sind, die sterben in diesem Krieg, aber dass es ein Krieg ist, der insgesamt gegen Europa geführt ist. Und dafür, um engagiert zu handeln, fehlte es oft am Willen, es fehlte oft an den Mitteln und tatsächlich an den Allianzen auch dafür. Und ich glaube, an all dem müssen wir arbeiten. Am Willen habe ich gerade schon gesagt, dafür brauchen wir klare Kommunikation und dieses klare Mindset, damit wir in Wirksamkeit reinkommen und auch nicht immer bang auf die Gefahr starren müssen, sondern auch als Gesamtgesellschaft das Gefühl haben, wirklich wieder handeln zu können. Wir brauchen Allianzen international und zwar, ich glaube, zwei verschiedene Varianten davon. Einerseits mit liberalen Demokratien in Form von Wertepartnerschaften und andererseits mit anderen Ländern, die auch ein Interesse daran haben, nicht von großen Staaten dominiert zu werden und in einer regelbasierten Ordnung leben zu können, ohne Gefahr zu laufen, überfallen zu werden. Wir brauchen Allianzen militärisch, aber wir brauchen sie auch bei Handel und Ressourcen. Das haben wir jetzt gerade ganz konkret wieder gesehen, als China sich entschieden hat, die Exporte für kritische Rohstoffe sehr massiv einzuschränken, was bei uns erhebliche Probleme hervorrufen kann. Und zwar Probleme nicht nur im Bereich, wie es in den Medien überall war, im Bereich der Rüstung, sondern auch bei den kritischen Rohstoffen für Reaktionen auf die Klimakrise beispielsweise und in anderen Punkten, wo wir einfach abhängig sind. So, dann kommen wir zu den Mitteln. Dabei eben schon angesprochen, der Slogan Ausgaben ohne Limit. Ehrlich gesagt, das ist es ja nicht, sondern Limit ist für alle Ausgaben immer das, was im Bundeshaushalt festgeschrieben ist. Ich glaube schon, dass wir realistisch sehen müssen, dass wir in den letzten Jahrzehnten deutlich gespart haben an unserer Wehrhaftigkeit als Gesellschaft. Und damit meine ich nicht nur die militärischen Mittel. Und das ist ein Fehler von SPD und CDU gewesen, dass sie auch bei der Grundgesetzänderung sehr stark nur darauf geachtet haben. Wir Grüne haben sie dann dazu gebracht, zu sehen, dass wir auch die zivilen Mittel brauchen. Zivilschutz, Feuerwehr, THW, aber auch Cyberabwehr, und die Nachrichtendienste. Aber in all diesen Bereichen, glaube ich, müssen wir selber Verantwortung übernehmen und Mittel in die Hand nehmen. Aber das müssen wir so schaffen, dass es nicht zusätzlich noch die Spannung in der Gesellschaft erhöht. Wenn wir sehen, wie stark liberale Demokratien angegriffen werden, wie stark auch russische Propaganda Spannung in der Gesellschaft aufgreifen wird, darf es ja nicht passieren, dass wir große Mengen Geld in die Wehrhaftigkeit nach außen stecken, aber sozialen Zusammenhalt im Land zusammensparen an der Stelle. Und darum war es mir auch so wichtig, dass wir die Grundgesetzänderung schaffen, um eben nicht an der einen Stelle kürzen zu müssen, um das andere zu machen. So, und dann der letzte Punkt. Die Frage, wie können wir diese Prozesse zur politischen Umsetzung der Dinge so gestalten, dass sie weiterhin sozusagen auf demokratischen Entscheidungen basieren? All das, was passiert in diesem Bereich, läuft nach demokratischen Prozessen. All das unterliegt der parlamentarischen Kontrolle. Jede Beschaffung, die gemacht wird im Rahmen der Nachrüstung, unterliegt der Kontrolle durch den Haushalts- und durch den Verteidigungsausschuss. Und all diese Ausrichtungen werden parlamentarisch kontrolliert. Aber ich glaube, das wesentliche Problem ist gar nicht die parlamentarisch-demokratische Kontrolle, sondern ist die Frage, schaffen wir den gesamtgesellschaftlichen Konsens als liberale Demokratie Freiheit verteidigen zu wollen? Und dafür meine ich, müssen wir viel stärker einen Geist entwickeln, einer ehrlichen Kommunikation von Seiten der Politik, weil ich kann nur erwarten, dass Menschen erwachsen Verantwortung mittragen, wenn ich selber erwachsen mit ihnen kommuniziere und ihnen die Probleme auch schildere. Aber gleichzeitig auch den Geist hinzukriegen des gemeinsamen Anpackens für eine Republik im Sinne von Res Publica, öffentliche Sache, eine Republik, deren Entscheidungen und deren Lasten wir alle gemeinsam tragen und für die wir gemeinsam verantwortlich sind. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, den wir brauchen, um diesen Geist umsetzen zu können.
Ja, vielen Dank. Das war ja eine Punktlandung, was die Zeit betrifft. Sehr schön. Ja, wir muten Ihnen jetzt viel an Infos zu. Wir gehen jetzt zu einem dritten Statement. Und Paul Pansky als Vertreter der jungen Generation haben wir ihn eingeladen und ich bin gespannt, wie wir duzen uns, wie du auch nun auf das reagierst, was die beiden vorher gesagt haben. Aber auch deine eigene Perspektive ist natürlich für uns jetzt sehr wichtig.
Ja, super, vielen Dank. Zunächst freut mich unheimlich, hier zu sein. Ich würde auch darum bitten, dass Sie von mir nicht die gleiche Sprachgewandtheit erwarten wie von meinen beiden VorrednerInnen. Ich glaube, dass da einmal sehr viel mehr Erfahrung im Spiel ist, aber leider bin ich auch weiterhin noch erkältet, deswegen nur vorneweg. Ja, ich habe lange überlegt, wie ich mich hier für die Möglichkeit vorbereite und der Schwerpunkt sollte ja sein, die Perspektive von jungen Menschen einzugreifen und zu teilen. Und ich hatte eine wunderbare Gelegenheit, dass vor kurzem der Bundeskongress der Grünen Jugend war, wo ich dann abends relativ frei und unbefangen auch mit vielen unterschiedlichen jungen Leuten aus Deutschland spezifisch über dieses Thema reden konnte. Und auch in längeren Diskussionen, die auch sehr detailreich geworden sind, ist doch klar geworden, dass für junge Menschen unheimlich große Fragen und Ungewissheiten aufkommen. Ich denke, man kann das vor allem charakterisieren, dass da eine gewisse Zwickmühle vorliegt. Auf der einen Seite ist es so, wie Sie beide gesagt haben, dass diese neue Bedrohungslage oder die Bedrohungslage sehr bewusst ist. Für mich zum Beispiel ist es so, dass in meinem Elternhaus zwei Familien von ukrainischen Geflüchteten wohnen und die Großmutter Geschichten erzählte, wie sie im Garten zu Boden geworfen wurde, weil im Nachbarhaus eine Drohne explodiert ist. Das sind schreckliche Geschichten und diese Menschen fliehen vor Leid und Krieg und das muss uns allen bewusst sein. Wenn man aber diese Frage beleuchtet, dann finde ich, kommt man natürlich um Verteidigung und Sicherheit nicht hinweg. Aber was in diesem Gespräch mit den jungen Leuten immer aufkam, ist, ja, was bedeutet es eigentlich, wenn wir über Sicherheit reden? Ist es jetzt nur die Sicherheit aus Angst vor einem russischen Angriff? Ist es Sicherheit im Sinne von Zukunftsperspektiven, Wohlstand, einem Rentensystem, Sozialleistungen oder vielleicht, und gerade bei der Grünen Jugend sehr prävalent, über einen drohenden Rechtsruck oder die Frage von Klimafolgen? Ich denke, viele Sachen sind bei den jungen Menschen vor allem negative oder fehlende Zukunftsperspektiven. Die jungen Leute stellen sich die Frage, wie sieht denn meine Zukunft aus? Was kann ich erwarten? Wie möchte ich mein Leben planen? Und dass Russland, wie jetzt hier gesagt wurde, unseren Frieden bedroht, das ist richtig. Das kommt bei den Leuten an. Die Antworten, die die jungen Menschen aber hören, sind Kriegstüchtigkeit und Debatten über Wehrhaftigkeit oder Wehrpflicht. Und trotz der Lage sind dann die Reaktionen immer recht kritisch. Also junge Leute haben Angst vor einer Militarisierung. Junge Menschen bringen oder haben mir dann auch entgegengebracht plakative Entgegnungen, wie zum Beispiel, ja, also wir haben keine Zukunft, wir haben keine Rente. Wir kriegen einen kaputten Planeten überliefert und jetzt sollen wir noch eine Waffe in die Hand nehmen. Und ich denke, diese Fragen, die muss man bei den jungen Leuten, wie Herr Wagner gesagt hat, auch ansprechen und kommunizieren, was die Gründe sind. Wenn es darum geht, was die Jugend von Frieden und Sicherheit erwartet, dann würde ich oft darauf zurückkommen, dass Sicherheit doch vor allem ein Gefühl ist, das an die Nöte der Menschen und der jungen Menschen anknüpft. Für mich ist es zum Beispiel das, was ich tagtäglich online erlebe, dass eine unheimlich große Bedrohung, bestimmt auch in Teilen aus der hybriden Kriegsführung, über die wir gesprochen haben, daran liegt, dass man auf Social Media, sei es jetzt Plattformen wie Twitter oder sind es vereinzelte YouTube-Shorts, mit Inhalten konfrontiert wird oder mit Kommentaren, die suggerieren, dass es eine sehr große Mehrheit in dieser Gesellschaft gibt, die Dinge ja von der rechten Brille aus sehen oder die an gewisse Aspekte von Angst und Unzufriedenheit mit der Politik anknüpfen. Und ich denke, diese Plattformen, diese Inhalte, die schüren auch eine gewisse Angst vor Krieg und was damit kommt und sind vor allem in der Hand von denjenigen, die sie verwenden und sei es jetzt Russland, dass das beeinflusst oder sind es rechtsextreme Parteien in Deutschland, auch maßgeblich für einen Rechtsruck verantwortbar. Wenn wir oft damit konfrontiert werden, denke ich, als junge Leute auch eine Begrifflichkeit zu haben, wie ja, wir müssen ja unsere Demokratie und Freiheit verteidigen, dann fragen sich junge Leute, gerade die, die politisch aktiv sind, vielleicht nochmal aus einer anderen Brille als die, die jetzt hier behandelt wurde, was denn die Demokratie, die Freiheit und die Sicherheit ist, die wir vor Ort aktuell haben oder wie diese sich entwickelt, auch unabhängig von Russland. Wir werden damit konfrontiert, dass es digitale Überwachungsapparate gibt, Stichwort Palantir in drei Bundesländern, dass viele junge Leute eine gewisse Angst haben von der Abschaffung der Demokratie, in der wir aufgewachsen sind, durch rechtsextreme Parteien, die sehr viel Zustimmung in der Bevölkerung haben. Und weiterführend gibt es jetzt mehr und mehr Vorfälle von polizeilicher Repression, wie zum Beispiel letztens in den letzten Monaten, dass zwei parlamentarische BeobachterInnen bei Friedensdemos von Polizisten geschlagen wurden. Und für uns ist das schwer zu greifen. Also ich danke Ihnen sehr für die historische Einordnung vorhin, weil das sind alles Themen, die für uns im Schulunterricht bestimmt mal vorgekommen sind. Aber für mich ist es zum Beispiel so, dass ich in einer Welt ohne Grenzen aufgewachsen bin. Ich habe an der niederländischen Grenze gewohnt. Ich konnte mit dem Fahrrad, mit dem Hund einfach über die Grenze hin und her. Und im Rahmen von diesen Sicherheitsfragen und den vorgeschobenen Sicherheitsdiskussionen, auch mit dem Punkt um Migration, hören wir, dass Grenzen geschlossen werden. Hören wir, dass wir uns vielleicht nicht mehr frei bewegen können. Und all diese Sachen machen jungen Menschen unheimliche Angst. Für mich zwingend ist dann auch die Frage, wie es mit den Geldern ist. Also Herr Wagner, Sie hatten gesagt, dass es natürlich kein Blankoscheck ist, das durch den Haushalt limitiert ist. Das ist einleuchtend. Aber die Frage ist für mich auch oft, wie Gelder verwendet werden, wenn es darum geht, für innere Sicherheit oder für innere Zustimmung zu sorgen, dafür zu sorgen, dass Menschen eben die Ängste in ihrem Leben minimieren können. Das fängt an bei, wie viel kostet meine Wohnung, kann ich mir meine Ausbildung, kann ich mir mein Studium in einer anderen Örtlichkeit finanzieren und so weiter und so fort. Und ich frage mich oft, ob, wenn wir über Sicherheit und Frieden reden, diese Debatten nicht auch da noch beleuchtet werden müssen, ob das nicht wie viele andere Dinge einfach eine Aneinanderreihe an multiplen Krisen ist. Spezifisch auf die Verteidigung ist die Angst tatsächlich bei vielen jungen Leuten von der Wehrpflicht anwesend. Dass es heißt, oh, nach der Schule, was möchte ich tun? Aber jetzt wird mir quasi ein Jahr genommen, vielleicht habe ich weniger Zeit. Vielleicht habe ich nicht die freie Auswahl, das zu tun, was ich möchte. Und deswegen ist es für mich auch von dem, was ich von den jungen Leuten wiedergespiegelt bekomme, einfach eine unheimliche Aneinanderreihung von Fragen und Ungewissheiten. Ich bin hier heute auf dieses Podium gegangen, weil ich mir in Teilen erhofft hatte, dass sie da Antworten haben, wie die jungen Menschen da eine gewisse Sicherheit bekommen können, weil die Lage ist in unseren Augen, glaube ich, recht dystopisch. Und auf der anderen Seite, was wirklich ein Punkt ist, der bei den jungen Menschen sehr angeschlagen ist zum Thema Wehrpflicht, zum Thema Aufrüstung, zum Thema Militarisierung, ist, dass gerade in der grünen Jugend politisch aktive junge Menschen Angst davor haben, nicht was 2029 passieren könnte, obwohl es ja zeitlich aufs gleiche Jahr hinauskommt vielleicht, aber was auch mit einer nächsten Regierung in Deutschland passieren könnte. Und wie sich die Werte bei uns im Land entwickeln könnten, vor allem mit Hinblick darauf, wenn es ein stehendes Militär gibt, wenn es eine Wehrpflicht gibt, wenn es eine kriegsfähigere Instanz gibt, was passiert, wenn diese von einer AfD- und CDU-Regierung zumindest gesteuert wird. Und leider sagen da viele Leute bewusst die AfD zuerst. Das ist eine reelle Möglichkeit, es macht die Lage nicht besser von den Krisen, aber das sind für mich die Ängste, die junge Menschen rumtreiben. Mhm. Genau, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, es ist schon deutlich, dass hier nochmal ganz andere Punkte jetzt auch angesprochen worden sind, die mehr in Richtung vieler Lebensbereiche gehen und auch viel grundsätzlicher gestellt sind. Jetzt würde ich mich mal ganz gerne kurz mit meinem Mitmoderator, mit Max, verständigen. Wir sind jetzt doch in der Zeit schon etwas fortgeschritten und ich habe jetzt die Idee, dass wir doch direkt zur Diskussion mit dem Publikum übergehen Und diesen Punkt Diskussion unter den drei Referenten, dass wir das erstmal streichen. Bist du einverstanden?
So machen wir das, Barbara. Ja, wir haben auch schon viele Fragen, so haben wir schon viele Fragen online. Also ich bin bereit. Ich bin bereit hier zum Fragen eingeben.
Ja, sehr gut. Ja, also wir haben uns eben überlegt, dass Handzeichen hier im Saal und die Fragen online. Vielleicht gibt es jetzt, da Sie hier im Saal auch schon sehr viel mit jetzt zuhören mussten und ja nicht die Fragen online stellen konnten, ist die Frage, gibt es jetzt von Ihnen schon einen Beitrag, eine Frage? Es kann auch ein Statement sein. Ja, bitteschön.
Soll ich mich kurz vorstellen? Hartwig Kummel aus Düsseldorf. Ich war an der Heinrich-Heine-Uni Prof für Europapolitik, internationale Beziehungen. So, habe auch PPE unterrichtet. Ich habe an den Tobias de Biel die Frage, gab es irgendwas in der Vergangenheit, was schiefgelaufen ist, was man in Zukunft besser machen könnte? Also Lehren aus der Vergangenheit, was die Sicherheit angeht. Habe eine Frage an den Robin Wagener, ob es über die Vorbereitung der Verteidigung hinaus auch irgendwelche Friedensperspektiven gibt, also für die ferne Zukunft. Oder ob die Diskussion im Bundestag und in der Grünen Partei sich erschöpfen darauf, sich gegen Russland oder gegen Putin zu verteidigen. Also gibt es was, was darüber hinausweist? Und an den Paul Panski, die Frage, es geht da auch um eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa. Welche, also sehr kurz erwähnt worden mit der Grenze, aber ist es eigentlich so, dass gerade aus der jüngeren Perspektive oder Perspektive der Jüngeren es nicht mehr um Deutschland geht, sondern um Europa? Und gibt es da eine Perspektive, eine Zukunftsperspektive, oder ist Europa auch eine Bedrohung angesichts der Rechtstendenzen?
Ja, es sind ja gleich drei Fragen an alle unsere Podiumsgäste. Ich bitte jetzt doch eher um eine kurze, knappe Antwort. Also darum, das wäre jetzt wichtig, damit wir noch viele beteiligen können. So, wer möchte als erstes antworten? Wir müssen auch drei.
Ja, ich glaube, es gab verschiedene Fehler. Also es ist bereits angedeutet worden, die Großprojekte Nord Stream 1 und Nord Stream 2 haben eine Abhängigkeit geschaffen und auch auf einer in dem Moment, gerade bei Nord Stream 2, überholten Einschätzung basiert, die es schwer gemacht haben, auf Russland entsprechend zu reagieren. Ich würde aber auch sagen, dass der von mir erwähnte Bukarest-Gipfel 2018, der ja sehr kontrovers diskutiert wird, nicht unproblematisch war mit der NATO-Beitrittsperspektive für Georgien und die Ukraine. Insofern er genau in eine Zeit gefallen ist, als sich die Lage sehr zugespitzt hat. Und diese Zuspitzung ist nicht verhindert worden. Man hat Putin zu lange, glaube ich, nach 2007 falsch eingeschätzt. Bei Putin wäre mir aber wichtig zu sagen, dass er sich, obwohl er immer Geheimdienstmann war, auch sehr gewandelt hat und zum Teil auch reagiert hat auf westliches Handeln, was er in einer gewissen Weise perzipiert hat, um es allgemein zu sagen. Aber sehr konkret, die Frage der NATO-Erweiterung ist für Russland eine schwierige Frage gewesen.
Gut, Robin Wagner. Vielleicht wiederholen Sie noch mal kurz die Frage.
Genau, die Frage war, welche Friedensbemühungen gibt es für eine vielleicht ferne Zukunft? Und ich glaube, einige davon sind gar nicht in der so fernen Zukunft und müssen jetzt schon greifen. Und wann dann am Ende diese ferne Zukunft ist, dass sozusagen auch mit Russland ein wirklich friedlicher Zustand wiederhergestellt werden kann, das wissen wir nicht. Denn dieses Regime, was wir im Moment in Russland sehen, hat sich entschieden, einen dauerhaften Konflikt mit uns zu führen. Das heißt nicht dauerhafter Krieg, das muss es gar nicht sein, sondern dauerhafter Konflikt, weil das der Modus ist, in dem dieses Regime arbeitet. Aber solche Regime sind so lange stabil, wie sie stabil sind. Und es ist von außen schwer zu beobachten, wann ein anderer Punkt ist. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, auch in Russland und mit russischen demokratischen Kräften, mit denen zusammenzuarbeiten, die für Freiheit stehen und die für ein friedliches Zusammenleben mit ihren Nachbarn stehen. Und es gibt ja durchaus diese Kräfte. In der letzten Wahlperiode war ich als Koordinator der Bundesregierung auch Ansprechpartner für das demokratische Exil aus Russland und aus Belarus und habe sehr viel mit solchen Kräften zusammengearbeitet. Unglücklicherweise hat die neue Bundesregierung sich entschieden, diese Position komplett zu streichen. Und ich sage mal so, das Signal der Abschiebung des Bruders des im Tiergartenmord Ermordeten in der letzten Woche nach Georgien sendet ja gerade das falsche Zeichen. Es sendet nämlich das Zeichen, dass man sich im Zweifel auf Deutschland auch nicht verlassen kann, wenn man sich für ein anderes Russland einsetzt und im Zweifel auch hier weiterhin in Unsicherheit lebt. Und deswegen ist das absolut fatal, was da passiert ist. Ich hoffe, dass die Bundesregierung diese Entscheidung über ein humanitäres Visum noch korrigiert kriegt. Aber ich finde es wichtig, solche Kräfte zu unterstützen und man da sollte das auch nicht kleinreden. Der Untergang, das Ende der sowjetischen Diktatur beruhte neben wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Sowjetunion auch stark auf dem Engagement aus einer Zivilgesellschaft heraus. In Polen entstanden mit Solidarność, auch in der DDR beispielsweise. Und deswegen ist es wichtig, auf solche Kräfte zu setzen. Aber was jetzt gerade besteht und was jetzt schon wirken sollte, finde ich, wäre, dass wir uns neben dem, dass wir immer auf die Gegner in dieser Konfrontation starren, wir auch schauen, wer sind denn die Partner, mit denen wir im friedlichen Zusammenleben tatsächlich ganz gut einiges derzeit auch erreichen können. Das ist immer noch eine Mehrheit von Staaten und auch eine Mehrheit dessen, was wir an Handel haben, mit Staaten, die in einer regelbasierten Ordnung diesen Handel treiben wollen. Und ich finde, darauf sollten wir auch setzen, diese Partnerschaften zu haben, wie ich am Anfang sagte, Allianzen mit liberalen Demokratien. Und Partnerschaften mit denen, die auch nicht von großen anderen Staaten dominiert werden wollen, um da zusammenzuarbeiten. Und ehrlich gesagt, zum Frieden nach außen gehört der Frieden nach innen. Und da finde ich den Blick, den wir gerade gehört haben, wahnsinnig wichtig, zu schauen, wie wir bei uns Demokratie, Minderheitenrechte, liberale Demokratie damit im Ganzen stabilisiert kriegen. Und die innenpolitische Dimension ist eine ausgesprochen wichtige dabei.
Paul, vielleicht wiederholst du auch noch mal kurz die Frage.
Genau, also sofern ich das jetzt verstanden habe, ist die Frage, wie junge Menschen mit Blick auf Europa blicken, ob es nur mit Blick auf Deutschland passiert oder ob sie teilweise in der europäischen Lösung auch eine Bedrohung sehen durch rechte Kräfte in Europa. Gucken wir nach zum Beispiel Italien. Zumindest in der grünen Jugend würde ich, glaube ich, so sprechen, dass junge Menschen Lösungen immer versuchen, in einem möglichst großen Rahmen anzugehen. Also, dass wir von internationalen Lösungen sprechen, dass es darum geht, möglichst viele Menschen zu haben, die an Lösungsprozessen beteiligt sind und die auch von den Lösungen dann profitieren können. In einem Gespräch hier in Düsseldorf mit Leuten, die bei YEF aktiv sind, also den Young European Federalists, ist tatsächlich mal so eine Debatte aufgekommen und ich denke, das, worauf sich festgenagelt wurde, ist, dass man auf jeden Fall die Lösung auch in einem europäischen Rahmen angehen sollte, dass es Ausgleichsmechanismen gibt, auch zwischen europäischen Staaten, die quasi sozioökonomische Faktoren anderswo verbessern können, wo wir in Europa dann auch über den Schengen-Raum, über Handel weiterhin profitieren können. Natürlich bedeutet das, glaube ich, vor allem bei Leuten, die bei der Grünen Jugend aktiv sind, die auch diesen Blickwinkel gerade erstmal haben, dass man erstmal vor der eigenen Tür kehren muss, dass man sich stark machen muss in Deutschland gegen faschistische Kräfte, gegen rechtes Gedankengut und Narrative. Und ich denke, dass man da auch dann eine realistische Möglichkeit hat, dass aufgrund der Stärke oder der Einflussnahme Deutschlands in der Europäischen Union, das vielleicht auch die Möglichkeit dann hat, weitere Kreise zu ziehen.
Dankeschön. So, jetzt gehen wir zu Fragen, die unsere vielen Online-Teilnehmenden gestellt haben. Und Max,
Ja,
dein Part.
mache ich sehr gerne. Ich mache jetzt einfach mal die drei, ich gebe euch jetzt mal hier die drei Top-Fragen rein und dann können wir gucken. Es müssen ja nicht alle auf alle Fragen antworten, aber dann kriegt der Mann so ein Gefühl, was hier so gefragt wird. Einmal Uwe Neuer, das ist die Top-Frage, fragt, warum wurde nicht schon bei der Besetzung der Krim etwas unternommen? Ich finde, das passt ein bisschen sehr gut zu der ersten Frage, die wir gerade an Professor Debiel hatten. Die Frage nach so, welche Fehler wurden gemacht? Das fände ich nochmal spannend von euch zu hören. Was ihr dazu sagt, war das vielleicht der Punkt, wo man spätestens hätte was tun müssen? Und dann fragt Michael, da hat Robin schon ein bisschen was zu gesagt, glaube ich, kann man aber durchaus noch mal tiefer reingehen. Er fragt, wäre nicht ein Sturz Putins und in Klammern seines Regimes eines der wirkungsvollsten Mittel, die Aussichten auf Frieden deutlich zu verbessern? Wäre es nicht somit nicht sinnvoll, nicht einfach von Russland zu sprechen, sondern zwischen der russischen Regierung und der russischen Bevölkerung zu unterscheiden? Und die dritte Frage, die ich auch sehr spannend finde, hier von Peter Schneider, der fragt, Kennedy drohte wegen der russischen Raketen auf Kuba, ungefähr wegen der US-Raketen in der Türkei mit Krieg. Ist das jetzt verständlich oder nicht? Und wo ist der Unterschied zu Putin? Und ich finde, also inhaltlich ist die Frage natürlich jetzt erstmal relevant. Ich würde sie vielleicht gerne als Mitmoderator noch so ein bisschen erweitern, was ich mir nämlich bei der Diskussion auch von dem, was Paul Pansky gesagt hat, frage. Und gibt es denn Aufzeichnungen darüber oder Studien darüber, wie die jungen Menschen heute ihre Zukunft und die Gefahren eines Krieges sehen und wie es vielleicht in den 60er Jahren waren zur Zeit der Kuba-Krise und des relativ fast heißen Kalten Krieges, wo es ja sehr auf der Schneide stand. Also diese Überlegung, gucken wir in die Vergangenheit und schauen wir da auch, wie die Rolle der jungen Menschen war. Also die drei Fragen, warum wurde nichts bei der Besetzung der Krim unternommen, zwischen russischer Bevölkerung und russischer Regierung unterscheiden und wie war das eigentlich damals in Hochzeiten des Kalten Krieges?
Ja, wer möchte jetzt darauf antworten? Das sind ja doch viele Fragen. Von Ihnen wollen Sie das kommentieren?
Also ich kann gerne den Aufschlag machen.
Ja, bitte, auch ja. Robin Wagner,
ja, sonst
Paul Pansky. Ja, bitteschön, gerne.
Also die Annexion der Krim und man muss ja sagen, parallel die Unterstützung von Aufständischen im Osten der Ukraine ist damals schon als eine Gefahr erkannt worden. Also seit 2014, 15 haben wir in Richtung der Militär- und Verteidigungsausgaben einen nennenswerten Anstieg gehabt. Man hat sich nur schwer vorstellen können, dass es einen massiven Angriff auf die gesamte Ukraine gibt. Und da haben, glaube ich, nicht nur die, die man als Putin-Versteher oder ähnliche bezeichnen mag oder auch nicht, versagt, sondern das hat viele erstmal in ihrer Vorstellungswelt überfordert. Man muss dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden dankbar sein, dass er im Vorfeld des Angriffs auf die Ukraine sehr transparent gemacht hat, was sich auf russischer Seite tut. Und das hat sich leider dann ja auch bewahrheitet. Ich bin kein Fachmann zu Sicherheitswahrnehmung junger Menschen. Von daher weiß ich auch nicht, ob es Studien vergleichend gibt zu den 60er Jahren der Kuba-Krise und heute. Ich möchte nur einen Punkt stark machen. Die Kuba-Krise ist relativ rational gehandhabt worden. Die Beteiligten waren interessiert daran, berechenbar zu sein. Und die Unberechenbarkeit diktiert zurzeit die Politik, ist zur politischen Strategie geworden. Und das ist mit Nuklearwaffen ein äußerst gefährlicher Weg. Vor Fantasien, Putin zu stürzen, möchte ich warnen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, wer möchte das wie machen und mit welchen Gegenreaktionen? Und zum anderen steckt dahinter die falsche Vorstellung, nach Putin könnten wir ein demokratisches, menschenrechtsorientiertes, rechtsstaatliches Russland sehen. Wir haben sehr viele Chauvinisten, sehr viele Militaristen und Nationalisten in Russland und die sicherheitspolitischen Wahrnehmungen, die spätestens ab 2007, 2008 herrschten, sind sehr, sehr weit verbreitet. Also da würde ich vorwarnen und nicht in diese Hybris verfallen, die wir schon mit anderen Regimes stürzen. Ich erinnere an den Irak und Ähnliches hatten.
Danke dir. Robin vielleicht?
Ja, ich würde da vielleicht gleich anknüpfen. Ich glaube auch, dass es auch überhaupt nicht sinnvoll wäre, von außen in solche Aktivitäten reinzugehen. Die Frage, wie Russland regiert wird und durch wen Russland regiert wird, ist eine Frage, die die Russinnen und Russen klären müssen und auch im Land klären müssen. Was ich glaube, ist, dass es sinnvoll ist, die Kräfte zu unterstützen, die im Falle eines Strauchelns der Regierung, eines möglichen Endes des Putin-Regimes, dann zur Verfügung stehen würden, um für ein anderes Russland zu arbeiten. Ich sehe das auch so, dass die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich erstmal nicht besonders groß ist, dass ein solches kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja noch geringer, wenn man nicht mal die Kräfte unterstützt, die es gäbe, die für ein anderes Russland arbeiten würden und die eine Chance haben, ein anderes Russland herbeizuführen. Also damit steigt ja die Wahrscheinlichkeit, ein anderes Russland zu kriegen, mit dem wir in wirklichem Frieden und nicht nur in der Abwesenheit von Krieg in der Nachbarschaft leben können, weil das unser großes Interesse sein sollte, mit Russland in guter Nachbarschaft leben zu können. Wir können es nur mit diesem Regime nicht. Wovor ich abrate, ist weiterhin mit einer so großen Sorge auf die Frage der Regierungsstabilität in Russland zu gucken, wie das oft hier so vorherrschte. Das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen, warum Olaf Scholz immer gesagt hat, oder sich immer geweigert hat zu sagen, die Ukraine muss gewinnen, was ja bedeuten würde, die Ukraine muss vollständig ihr Territorium verteidigen, weil er immer Sorge um Regimestabilität in Russland möglicherweise hatte. Wir wissen, dass wir mit Putin ein konfrontatives, ein diktatorisches, ein zunehmend totalitäres Russland haben, das es auf Konflikt abgesehen hat. Insofern würde ich da an der Stelle eben von übertriebener Sorge und Rücksichtnahme absehen, aber ich glaube überhaupt nicht, dass es unsere Aufgabe ist, irgendwelche Regime-Change-Aktivitäten zu unternehmen, sondern höchstens die Kräfte zu unterstützen, die in Russland für was anderes arbeiten, weil sie es aus sich heraus selber machen. Die Frage der Krim, das finde ich schon eine sehr wesentliche Frage und da müssen wir auch eine Lehre draus ziehen aus diesem Punkt. Es sind ja tatsächlich schon vorherige russische Eskalationen gewesen, Angriffe auf Nachbarländer und da. Das ist differenziert, was man bei Georgien sich anschauen muss, aber die russischen Truppen sind immer noch da. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Georgien und habe auf georgischem Staatsgebiet die russischen Truppen gesehen, in einem Gebiet, das kein georgischer Regierungsbeamter so betreten kann. Und das ist kein Normalzustand, den man irgendwie aktiv tolerieren sollte in der Welt. Aber es gab keine besonders scharfe Reaktion darauf. Und so gab es immer wieder diese Eskalationen und Angriffe. Und damit im Grunde, wenn man davon ausgeht, dass im System Putin kein moralischer Kompass dafür vorherrscht, was man tut, dann konnte man durchaus die Lehre daraus ziehen, dass man sich mit Gewalt nehmen kann, was man sich nehmen möchte, weil niemand darauf reagiert. Und das ist der völlig falsche Anreiz, den zu setzen. Und deswegen meine ich, ist es dringend notwendig, jetzt sehr deutlich dem russischen Regime etwas entgegenzusetzen und die Ukraine dabei zu unterstützen, eben ihre Souveränität voll zu verteidigen, um weitere Eskalationen zu verhindern. Sonst wird diese Eskalation immer weitergehen von russischer Seite und die Kriegsgefahr für ganz Europa steigt, wenn man sich nicht engagiert dem entgegenstellt. Und noch zur Krim, es ist ja im Grunde sogar noch schlimmer gewesen. Es ist ja nicht nur so, dass dem nichts entgegengesetzt wurde, sondern erstens hat Russland, und das schon im Kontext Georgien, quasi ein Vetorecht innerhalb der NATO gekriegt, was, würde ich aus deutscher Sicht sagen, glücklicherweise die Sowjetunion nie hatte, sonst wäre Deutschland nie Mitglied der NATO geworden. Weil die Sowjetunion das keineswegs wollte, die waren darüber informiert, aber es ist nicht so, dass sie damit einverstanden gewesen wären. Tun aber gerade so, als ob man Russland ein Vetorecht geben müsste. Das ist bei Georgien passiert und bei der Ukraine. Und zweitens sind dann ja auch nach der Krim weiter die Pläne für Nord Stream 2 verfolgt worden, weil man eben dachte, man kann abkoppeln und rein wirtschaftliche Projekte, wie es immer bezeichnet wurde, durchführen, in der Hoffnung, den Profit mit einem totalitären Regime oder damals diktatorischen Regime machen zu können, obwohl die Gefahr sehr deutlich sichtbar war, dass das geostrategisch ausgenutzt wird, diese Herrschaft über Ressourcen. Und es ist nicht so, dass es keiner gesehen hat. Das ist die Ausrede, die jetzt immer gebracht wird. Ich kann mich noch gut an die Diskussionsveranstaltung erinnern, als Armin Laschet und Olaf Scholz und Annalena Baerbock diskutiert haben miteinander. Annalena Baerbock sehr klar benannt hat, wo die geostrategische Gefahr von Nord Stream 2 ist und im Grunde ausgelacht wurde von Olaf Scholz und Armin Laschet in der Fragestellung. Tja, wer am Ende recht hat dabei, das kann man sehen. Also es war durchaus sichtbar, aber wir haben die vollkommen falschen Signale gesetzt und daraus müssen wir jetzt durchaus lernen.
Danke dir.
Gut.
Paul noch?
Ja, Paul, willst du auch noch
Vielleicht,
kurz?
genau, vielleicht von mir nur zwei kleine Punkte dazu, zu den Fragen. Also einmal finde ich in Teilen die Unterscheidung zwischen dem russischen Regime und der russischen Bevölkerung sehr interessant, sich das anzugucken. Ich glaube, es war letztens in der Presse, dass es sehr große Demonstrationen in Sankt Petersburg gab, wo auch sehr viele junge Menschen stark demonstriert haben. Ich denke, das ist was, wo wir auf jeden Fall mit einem sehr großen Wohlwollen drauf schauen und mit Solidarität. Zur Frage von Statistiken von jungen Menschen damals, das fände ich tatsächlich auch sehr interessant. Also ich bin da nicht eingelesen, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es da Zahlen gibt, was eine Zahl ist, die aktuell zumindest durch den Raum schwebt, ist die Zustimmung zur Wehrpflichtwiedereinführung. Und da lässt sich klar zeigen, dass die bei den Menschen, die davon tatsächlich akut betroffen ist, am niedrigsten ist.
Ja, ich würde jetzt gerne noch mal eine
Ich wollte ganz gerne noch eine Frage dieser Trennung zwischen Putin und der russischen Bevölkerung, weil ich habe am Anfang der Vollinvasion auch sehr großen Wert selber bei mir darauf gelegt, in meinen Reden immer zu sagen, Putins Krieg und da zu differenzieren an der Stelle. Wir sehen aber, und das ist auch weiterhin so, in Russland anders als in Belarus, und da lohnt sich schon dahin zu gucken, dass man es durchaus differenziert sehen kann, in Russland immer noch eine ausgeprägt hohe Zustimmung der Bevölkerung zum Kurs dieses Regimes, nicht zwingend zu allem, was sie mit diesem Krieg machen, aber grundsätzlich zum Kurs dieses Regimes. Das ist eine andere Situation als in Belarus, wo es eine extrem starke Ablehnung einer Einbeziehung des Landes in den Krieg gibt. Und insofern würde ich es auch nicht idealisieren, wie die Stimmung in der russischen Bevölkerung ist. Und an der Stelle glaube ich, muss man bedauerlicherweise zum jetzigen Zeitpunkt diese Trennung noch nicht so groß machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie größer würde. Und deswegen sage ich, da gibt es Kräfte, die man durchaus unterstützen sollte dabei.
Gut, wir gehen jetzt noch mal über zu Fragen hier aus dem Publikum. Ich möchte aber doch noch mal kurz einen Punkt ansprechen. Und zwar haben wir hier die Frage gestellt: Neue Sicherheitsarchitektur für Europa. Sie, Herr Debil, haben das erweitert und haben gesagt, im Grunde geht es eher um die Frage der Sicherheitsordnung. Und wenn ich auf das Friedensgutachten gucke, dann geht es doch eher auch um die Frage, wie können wir von der Sicherheitsordnung zu einer europäischen Friedensordnung kommen. Und jetzt bei allen Punkten, die wir jetzt angesprochen haben, ich würde noch mal mehr fokussieren wollen, auch auf das Thema, welche Schritte gäbe es denn nun in Richtung Friedensordnung? Also wir haben viel in Richtung Abgrenzung, die jeweiligen Rollen gesprochen, aber die Frage, Sie haben das eben auch angesprochen, Kontakt zu Russland. Wie können Schritte in Richtung Frieden gemacht werden? Und wie kann eine europäische Friedensordnung aussehen? Und wer ist da in welcher Verantwortung? Da gibt es ja auch viele Antworten in dem Friedensgutachten. Aber es wurde ja hier auch schon angesprochen. Also diese Frage, wie können wir zu einer wirklichen Friedensordnung kommen? Das finde ich nochmal einen wichtigen Aspekt zu beachten in der letzten halben Stunde. Gleichwohl möchte ich Sie jetzt drannehmen. Sie hatten eine Frage.
Ja, nachdem die Ukraine die Atomwaffen abgeliefert hat und gegen westliche Garantien das getätigt hat, was dann ein Versagen des Westens war, und dann der Merkel-Minsk-Kurs, der richtig verballedeit wurde und vieles andere mehr, frage ich jetzt mal den Sicherheitsexperten und den Herrn in der Mitte, würde es die NATO schaffen, wenigstens die Ostsee für russische Schattenflottenschiffe zu blockieren, damit wir nicht, wie Trump sagt, gegen uns selber Krieg führen, indem wir einerseits die Russen schön Milliarden verdienen lassen durch Öl und Gas und Flüssiggas vor allen Dingen und zum anderen gleichzeitig die Kosten und Aufwendungen für die Ukraine ja stemmen müssen. Also schizophrener gibt es ja im Grunde nicht.
Ja, ich hoffe schwer, dass wir in der Lage sind, da Einhalt zu gebieten. Und das sollte man auch sehr konsequent machen. Allerdings glaube ich, dass wir bei den Kosten wenig Chancen haben, uns zu entlasten, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Ich bin da auch im Unterschied, glaube ich, zu Robin Wagner zurückhaltender, was die Umwidmung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen anbetrifft, weil das eine völkerrechtlich sehr schwierige Angelegenheit ist und ich im Moment auch nicht sehe, dass von Seiten der USA da eine Unterstützung wäre, was nicht heißt, dass man nicht von Europa vorangehen könnte. Aber ich gehe davon aus, dass die Kosten erstmal relativ hoch bleiben.
Also in der Tat wäre ich bei den eingefrorenen russischen Staatsgeldern, die in der Europäischen Union, aber auch in anderen Ländern eingefroren sind, durchaus auch völkerrechtlich mutiger daran zu gehen. Aber glücklicherweise haben wir ja mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission, der jetzt ja auch von Friedrich Merz aufgegriffen wurde, einen Vorschlag gerade auf dem Tisch, der im Grunde genommen gar nicht die Umwidmung der Gelder vorsieht, der auch keine Beschlagnahmung der Gelder vorsieht und insofern völkerrechtlich deutlich weniger problembehaftet ist in der Umsetzung und hauptsächlich den Willen dafür braucht, den Weg zu gehen, nämlich über Reparationskredite für die Ukraine. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir diesen Weg engagiert jetzt auch gehen, mit einem Kredit, den die Ukraine im Grunde dann zurückzahlen muss, wenn Russland Reparationen an die Ukraine leistet und gleichzeitig die Freigabe der eingefrorenen russischen Gelder erst dann passiert, wenn diese Reparationen geleistet werden. Ich glaube, das ist ein völkerrechtlich durchaus gut gangbarer Weg. Wir Grüne haben ja deswegen bewusst auch im Bundestag eine Anhörung gefordert, um genau diesen Fragestellungen nachzugehen. Ich wünsche mir da auch deutlich mehr Engagement der Bundesregierung in diesem Punkt. Aber bei der Schattenflotte, das ist der zweite Punkt. Ich glaube, auch da sollten wir dringend engagierter vorgehen. Wobei, das sind ja mehrere Fragen. Die eine Frage, könnten wir die russische Schattenflotte in der Ostsee blockieren? Das können, ist ja jetzt erstmal eine militärische oder polizeiliche Frage, je nachdem, in welchen Gewässern man ist. Das wäre wahrscheinlich möglich. Die Frage, an welcher Stelle darf man das völkerrechtlich tun, weil es ja auch freie Seewege sind, die da sind. Die ist nicht ganz trivial zu behandeln, aber ich finde, man muss auch mutige und kreative Wege gehen, wie Dänemark es jetzt gerade gemacht hat. Also weder, glaube ich, sollten wir verpflichtet sein, die russische Sanktionsumgehung über diese Schattenflotte zu tolerieren, noch sollten wir verpflichtet sein, die erheblichen Umweltrisiken hinzunehmen in den Ostseegewässern und in unseren angrenzenden Gewässern, die von diesen zum Teil einfach Schrottschiffen, die nicht ordentlich gekennzeichnet, nicht ordentlich versichert sind, ausgehen. Und über die Anwendung von EU-Umweltrecht, glaube ich, kann man sehr wohl deutlich engagierter noch gegen diese russische Schattenflotte vorgehen. Und das würde ich mir nicht nur von Dänemark wünschen, sondern das würde ich mir auch von der Bundesrepublik Deutschland und von der Europäischen Kommission wünschen, an der Stelle noch deutlich engagierter vorzugehen.
Max, jetzt noch mal dein Part. Ja, gibt es noch gerne Fragen?
Sehr gerne, sehr
online
gerne. Ich habe hier die nächste Top-Frage ist, sollte man Übergewinne der Rüstungsindustrie abschöpfen, um die Kosten der Rüstung damit zu unterstützen? Haben wir schon ein bisschen über Effizienzen geredet. Die Frage würde ich gerne einmal reinspielen, die ist von Reinhold. Und ich finde auch noch hier eine weitere Frage, die ist dann zweit drunter ist, ist auch nochmal Thema Schattenflotte, aber auch Thema Sanktionen, dass hier auch gefragt wird, mit welchen Art von Sanktionen wird denn da gearbeitet? Schaden die uns nicht mehr selbst? Wie steht es denn um Russlands Wirtschaft? Also vielleicht da diese beiden Themen nochmal wirtschaftlicher Natur, einmal Übergewinne der Rüstungsindustrie, auch um Kosten für die inländischen Finanzierungsherausforderungen zu haben vielleicht auch. Und auf der anderen Seite die Sanktionen und wie es Russland wirtschaftlich geht.
Ja, bei den Sanktionen haben wir ja auch durchaus eine neue Situation durch die neuen US-Sanktionen, ja nun erstmals, die russischen Ölkonzerne treffen und Staaten und Banken, die mit ihnen zusammenarbeiten. Ne? Okay, wer möchte darauf?
Ja, wo wir ja noch engagierter werden könnten bei den Sanktionen, ist im Bereich des Uranhandels und Rosatom. Da haben wir einfach das Problem, dass es immer noch europäische Mitgliedstaaten gibt, die auf Atomenergie setzen und wir dadurch in der Abhängigkeit noch sind, als Europäische Union, sage ich mal jetzt von diesem Regime. Aber da könnte man noch engagierter ran. Die Frage, ob die Sanktionen uns mehr schaden oder Russland, ich weiß, dass das auch von russischer Seite wird es immer stark gespielt, diese Erzählung. Aber die russische Wirtschaft sieht auf dem Papier zwar vielleicht ganz gut aus, in Wirklichkeit handelt es sich aber im Wesentlichen um eine Kriegswirtschaft, die auf dem Ausgeben von irgendwie staatlichen Reserven, die noch da sind, oder staatlichen Krediten gerade basiert und keine wirklich tragfähige eigene Wirtschaftsleistung in sich erbringt, sondern einen riesigen Anteil dessen, was sie haben, in diesen Rüstungskomplex reinarbeitet und damit keine wirkliche eigentliche Wertschöpfung für die Bevölkerung im Land schafft und eine nachhaltige Wirtschaft nicht damit bei hat. Also wir sehen schon eine deutliche Schädigung der russischen Wirtschaft, nicht so stark auf dem Papier, weil es eben durch diese Kriegswirtschaftssituation auf dem Papier geschönt anders aussieht, aber in real durchaus Wirkung. Aber ich finde schon, dass es sich lohnt, immer wieder hinzugucken, an welchen Stellen auch Sanktionsumgehungen möglich sind und wo man nachschärfen muss. Also einzelne Punkte des Nachschärfens hatten wir gerade, wo man rangehen sollte. Aber das eine ist die Frage, über welche Staaten finden Sanktionsumgehungen statt. Aber was mir immer wieder auch entgegengehalten wird, wenn ich in anderen Ländern darüber spreche, ob sie dazu beitragen, Sanktionen zu umgehen, ist der Vorwurf, warum guckt ihr denn nicht mal selber bei eurem Außenhandel und bei euren Zollaktivitäten? Und in der Tat weder das letzte Finanzministerium unter Christian Lindner noch das jetzige Finanzministerium unter Lars Klingbeil ist besonders engagiert darin, die Ermittlungskompetenzen, die wir im Bereich des Zolls haben, auch wirklich einzusetzen, um zu verhindern, dass deutsche Firmen über die Umgehung von Sanktionen tätig werden nach draußen. Weil der Zoll hat im Grunde die Daten, die er bräuchte, um da tätig zu werden, müsste engagierter aber da reingehen. Dann kann man auch offensiver mit anderen Staaten darüber verhandeln, wenn man selber zeigt, man trägt auch seinen Beitrag dazu, dass diese Dinge wirklich eingehalten werden. Zur Frage der Übergewinnabschöpfung, ehrlich gesagt, mein Hauptproblem ist im Moment, die Kapazitäten überhaupt zu schaffen, mit denen wir die Projekte umsetzen können, die wir gerade umsetzen müssen im Bereich der Rüstung. Weil da haben wir gar nicht so sehr das finanzielle Problem, sondern das reine Kapazitätsproblem, das zu produzieren, was produziert werden muss. Also ich habe zum Beispiel gerade im Bereich der Marine sehr erheblich damit zu tun, die Frage, wie die neuen F-126-Fregatten produziert werden können, damit sie einigermaßen in dem Zeitrahmen hergestellt werden, den wir brauchen, um sowohl die Ostsee als auch den Nordatlantik frei von russischer Bedrohung zu halten. Und da sind wir eher in der praktischen Problematik gerade, als dass ich mich jetzt dieser Fragestellung verschärft widmen würde, weil ich glaube, das ein andere Problem müssen wir erst lösen. Aber wäre ich jetzt auch nicht festgelegt. Ich sehe nur eine andere Priorität, ehrlich gesagt, da im Moment.
Also zum letzten Punkt kann ich die von Ihnen aufgeführten Punkte der gewissen Pragmatik voll verstehen. Ich denke, aus grüner Jugendperspektive muss ich hier sagen, dass so eine Abschöpfung uns sehr wohlgesonnen wäre. Ich denke, weil man einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Im ersten würde ich es auf eine marktwirtschaftliche Frage hinausfügen, dass die Industrie aufgrund der zeitlichen Umstände einfach einen Vorteil hat gegenüber anderen MarktteilnehmerInnen. Und ich denke, dieser Vorteil kann auch an die Gesellschaft dann zurückgebracht werden und an der richtigen Stelle angewendet werden. Und weiterführend muss man dann ja auch darüber sprechen, dass es gerade bei Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall unheimlich viele Rentiers gibt, die quasi aus Renditen dann der Aktienportfolios profitieren würden, wo hier eine Rückführung vielleicht auch nochmal einen Beitrag dazu leisten könnte, dass man auch im Kleinen in dieser Situation gegen eine weitere Konzentrierung von Kapital in Privathänden angehen könnte.
Ja, jetzt könnten wir wieder zu Fragen aus dem Publikum hier übergehen. Gibt es noch Fragen? Sonst gehen wir noch mal weiter auf Fragen. Ja?
Ich melde mich jetzt. Soll ich mich einfach mal melden? Ich habe nämlich auch eine Frage. Und die ist nämlich,
ich wollte eine ganz
kurze. Ach so, sorry.
Das habe ich nicht. Gibt doch eine Frage noch aus dem Publikum.
Ja, eine ganz kurze, auch vielleicht knappe Frage, die vielleicht sogar knapp zu beantworten ist. Wir sprechen von einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Herr Diebel, Sie haben selber gesagt und Robin Wagner auch, also es gibt muss was, Fähigkeitslücken müssen geschlossen werden, da muss was aufgebaut werden an Verteidigungsfähigkeit. Aber wie stellt man sich das europäisch vor? Wir haben keine europäische Verteidigungsarmee. Wir haben sehr unterschiedliche Armeen und wir haben auch sehr unterschiedliche Rüstungsindustrien. Und erst kürzlich war ja wieder zu lesen, dass zum Beispiel jemand bei uns Panzer bauen will oder irgendwas in der Richtung und da die innerdeutsche oder die deutsche Wirtschaft, ich weiß nicht, ob es Rheinmetall war oder jemand anders, gleich wieder in Berlin vorstellig geworden ist, man solle das doch bitte deutsche Rüstungsproduzenten überlassen. Also dieser Egoismus, der ist doch irgendwie immer noch da und der passt doch nicht zu einer Fähigkeit, zu einer Rüstungs- oder einem Aufbau einer Verteidigungsfähigkeit, die sich auf alle bezieht, auf alle europäischen Länder.
Ja, also vielleicht zwei Punkte. Also im Beschaffungswesen gibt es seit Jahrzehnten die von Ihnen genannten Probleme in Europa. Wir haben auch konkurrierende Konsortien, die Großprojekte haben in verschiedenen Rüstungsbereichen, anstatt dass man sich auf eins einigt. Und die Hoffnung kann jetzt nur darin bestehen, dass mit dem Weißbuch 2025 und dem entsprechenden Plan das ernst genommen wird, dass auch europäische Beschaffung erfolgt. Bei den Armeen halte ich es für mittelfristig nicht realistisch, dass wir von einer europäischen Armee sprechen. Die werden schon in nationaler Souveränität bleiben. Und wir sehen ja auch in Europa, dass es in viel mit der Integration geklappt hat. Aber wir müssen berücksichtigen, auch was möglich ist und was nicht möglich ist, was auch Unterstützung in der Bevölkerung findet und keine findet. Von daher sind eher Fragen der Interoperabilität wichtig, der Aufgabenteilung etc. Aber ich würde nicht jetzt das große Modell einer europäischen Armee hier aufstellen wollen.
Würde ich mich anschließen in dem Punkt, aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich schon ganz theoretisch zurzeit nicht wüsste, ob das nach französischem oder nach deutschem Modell passieren würde. Bei uns wäre es immer eine Armee, die unter Parlamentsvorbehalt arbeitet, wo das Parlament entscheidet, was passiert. Eine französische Vorstellung würde bedeuten, ausschließlich die Kommissionspräsidentin oder wer auch immer entscheidet darüber. Letztlich in einem europäischen Rahmen wären beide Modelle ja gleichermaßen legitim. Ich habe eine sehr große Präferenz dafür, welches ich für das vorzugswürdigere Modell halte, nämlich das deutsche. Aber das ist ja ein theoretisches Problem schon. Aber so weit kommen wir eigentlich gar nicht. In der real existierenden Situation, in der wir sind, bin ich eigentlich ganz froh darum, dass wir nicht Viktor Orban haben, der darüber entscheidet, wie die Handlungsfähigkeit aussieht in der konkreten Verteidigungsfähigkeit, die wir gerade im Moment haben. Und deswegen, glaube ich, sollten wir die Fragen von verstärkter Zusammenarbeit, Interoperabilität und solchen Dingen angehen, das aber in dem institutionellen Rahmen, den wir haben. Wir haben bestimmte EU-Rahmen, die wir nutzen können für gemeinsame Aktivitäten in dem Kontext. Und wir haben die europäische Zusammenarbeit innerhalb der NATO. Und das finde ich auch einen wichtigen Faktor, den zu betrachten und sich da nicht nur auf die EU zu fokussieren. Weil es ist auch wichtig für uns hier Großbritannien weiterhin mit im Boot zu behalten bei der Verteidigung unseres Kontinents. Und deswegen, glaube ich, sollten wir da auch verstärkt darauf achten und eine verstärkte Zusammenarbeit der Staaten, der europäischen Staaten innerhalb der NATO anstreben, um den europäischen Pfeiler zu stärken, die bereit sind, für europäische Sicherheit auch gemeinsam zu agieren und das, was wir in der EU ausbauen können, auch ausbauen. Gemeinsame Beschaffungsprojekte sind wichtig, genauso wie Beschaffung in den USA und bei anderen wichtig ist, genauso wie es wichtig ist, auch nationale Beschaffungsprojekte weiterzumachen. Ich glaube, wir sind im Moment gar nicht in der Situation, wo man sagen könnte, man macht nur den einen Baustein davon, sondern da würde ich ehrlich gesagt ganz pragmatisch sagen, wir haben so große Bedarfe, wir haben auch genug Bedarf dafür, jeden dieser drei Bausteine anzugehen, sowohl nationale Projekte als auch Beschaffungen von außerhalb der EU, als auch gemeinsame europäische Beschaffungsvorhaben, um eine strategische Souveränität Europas auch in der Produktion zu kriegen.
Und wenn ich mich da kurz anschließen dürfte, also einmal würde ich den Punkt mit Viktor Orban komplett unterstreichen. Das geht auch an die Frage, die vorhin gestellt wurde. Inwiefern muss man damit rechnen, dass es auch rechte Kräfte dann in einer Europäischen Union gibt, die vielleicht dann auch einen Einfluss auf eine solche europäische Armee haben könnten? Zum anderen Punkt, wenn ich dann ein bisschen zynisch sein darf, das ist ein Gespräch, das ich mit Sarah Nanni sehr lange hatte. Sie hat mir damals erklärt, dass es in puncto europäischer Wehrhaftigkeit teilweise auch um Infrastrukturfragen, um Straßen geht, dass es 4 bis 5 zentrale Zubringerstraßen gibt, auf denen militärisches Gerät durch Europa gefahren werden kann und dass es dort auch kritische Brückeninfrastruktur gibt. Und der Zynismus würde an der Stelle da kommen, dass es dann zumindest einen Anreiz gibt, unsere Infrastruktur endlich mal wieder auf Vordermann zu bringen.
Max, jetzt will ich mich noch mit dir verständigen. Jetzt sind wir ja 5 vor. Ist es Zeit für die Abschlussrunde oder wie siehst du das jetzt?
Ich würd gerne noch, wir machen mal so eine kombinierte, ich habe eine Idee für eine kombinierte Abschlussrunde, quasi ja, gut. Eine Abschlussfrage und ich bin sehr gespannt, was unsere drei Gäste dazu sagen, weil auch ein bisschen, auch hier bei uns online, wir haben relativ wenige Fragen zum Thema Jugend und ich finde das eigentlich total spannend. Wir diskutieren gerade über die Wehrpflicht. Wir hatten jetzt vor 5 Jahren, ging Corona los, 5,5 Jahre jetzt und wir kennen also die Datenlage, was Corona und alles, was da passiert ist, mit der jungen Generation gemacht hat. Die Daten sind sehr stark und das wissen wir auch. Und jetzt haben wir wieder eine Situation, wo wir dann mit der Wehrpflicht etwas haben, wo ich glaube, dieses Gefühl, Paul wird das wahrscheinlich unterstreichen können, wo dieses Gefühl, da wird über die Köpfe der jungen Leute, über sie bestimmt, durchaus wieder hochkommen kann. So, und ich würde gerne so als Abschlussfrage eigentlich, wenn wir auch über Sicherheitsarchitektur reden, das ist ja auch innere Sicherheit, Sicherheit. Also das ist auch, dass die jungen Menschen sich mitgenommen fühlen, dass sie mitgenommen werden, nicht nur fühlen, dass sie mitgenommen werden. Und ich würde euch, unser Panel, ganz gerne jetzt zum Abschluss ganz konkret fragen, was sind denn konkrete Dinge, die Paul vielleicht, die du quasi als Vertreter der jungen Generation erwartest, um mitgenommen zu werden, dass es eben nicht wieder so ein Corona-Gefühl entsteht bei der Frage zu Verteidigungsfähigkeit und gleichzeitig an unsere beiden anderen Gäste, was Politik und vielleicht auch mit dem Blick auf die Wissenschaft, was man jungen Menschen dann auch anbieten kann. Also es wird ja zum Beispiel so die Idee eines Jugendbürgerrates zu dem Thema gerade auch diskutiert, was wir machen das als Europe Calling öfter mal, was so lebendige Demokratieformate angeht, was ja auch total spannend ist, wo es ja auch durchaus Studien zu gibt, dass das sehr helfen kann, dann Aktivität zu schaffen. Also die Frage ist, was erwarten die jungen Menschen, Paul, und was können Wissenschaft und Politik zu dem Thema sagen, wie wir genau diesen Zusammenhalt, der ja am Anfang von euch allen drei beschworen würde, wieder hinbekommen? Und dann ist das vielleicht eine ganz gute Abschlussrunde.
Und es müsste
mit Paul anfangen, oder?
Ja. Und es müsste eher in Richtung eine Minute gehen als Antwort, ne?
Ja, ich glaube, wenn wir 3 Minuten überziehen, kriegen wir es hin.
Ach so, das geht. Okay.
Ja, ja.
Ich denke, du hast es in Teilen schon umrissen. Ich glaube, junge Menschen wollen vor allem in der Fragestellung mit einbezogen werden. Es sind die Zustimmungswerte, die ich vorhin erwähnt habe, zum Fragen der Wehrpflicht. Es sind Sachen, die ich in der Presse gelesen habe, dass als die Debatte über das Losverfahren war, dass junge Menschen dann, wenn sie in dem Losverfahren gezogen werden, gezielt davon überzeugt werden wollen, dass sie sich freiwillig melden, da kommen bei mir sehr viele große Fragen auf. Also ich denke, dass die Politik gegenüber jungen Menschen nicht dieses neue Autoritäre sein sollte, das ihnen einredet, dass sie das müssen aus irgendwelchen Gründen. Das ist das Erste. Das Zweite ist in puncto Sicherheits- und Sicherheitsbewusstsein, dass man auch klar die Infrastruktur und die Institutionen stellen muss, die jungen Menschen ein möglichst lebenswertes Leben bieten. Also ich würde da in die Richtung vom kürzlichen Nobelpreis Acemoglu und Robinson gehen, dass man eine klare Stärkung von Institutionen braucht, die dann für Wohlstand und damit analog auch für Sicherheit und Zukunftssicherheit vor allem sorgen können. Aber ich glaube, der größte Punkt wäre die Mitbestimmung und dann auf jeden Fall die Konfrontation mit den Folgen, wie es im Rahmen einem Rechtsruck in der Gesellschaft aussehen könnte, was da auf uns zukommen könnte, was dann aber eine relativ offene Beantwortung der Frage wäre.
Vielleicht bei euch im Raum weiter mit der Wissenschaft und dann enden wir mit der Politik.
Ja, ich glaube, die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist eine zentrale Debatte, die im Bundestag zum Teil richtiggehend verbaselt wurde und wo man sich an Fragen aufgehängt hat, die zwar wichtig sind, die aber die grundsätzliche Orientierung hin wieder zur Wehrpflicht, aber auch zu der Frage, wie können wir die Berufsarmee auch daraufhin ausbauen, nicht richtig geführt wurde. Und ich denke, man sollte sich da nicht jetzt an den Details des Losverfahrens sozusagen festhaken, sondern nochmal grundsätzlicher die Frage stellen, wie viel brauchen wir da und wie sind die Chancen auch, weil ich nicht glaube, dass allein die Wehrpflicht das macht, über Leute, die zeitweise zur Bundeswehr gehen, auch zu rekrutieren für den Berufssoldatenweg, weil wir tatsächlich von dem Anforderungsprofil etwas brauchen, was über die Wehrpflichtigen hinausgeht.
Dankeschön. Robin Wagner.
Also ich finde, sowohl gegenüber jüngeren als auch gegenüber älteren Menschen brauchen wir den Mut, auch ehrlich so zu kommunizieren, wie wir meinen, dass es erforderlich ist und wie die Realität gerade aussieht. Darum sage ich mal meine Position zu dieser Frage. Ich bin ehrlich gesagt inzwischen davon überzeugt, dass wir die Pflichtelemente brauchen werden, weil wir sonst nicht die notwendigen Zahlen hinkriegen werden, um die Verteidigungsfähigkeit unserer liberalen Demokratie sicherzustellen. Am besten ist Freiwilligkeit. Denn wer sich freiwillig meldet, ist am motiviertesten, was beizutragen. Mittelfristig brauchen wir als Gesellschaft ein gemeinsames Anpacken. Darum bin ich sehr davon überzeugt, dass wir ein gemeinsames Gesellschaftsjahr brauchen, was alle Geschlechter umfasst und was zivil und militärisch gleichgestellt ist und was zeigt, in der Respublika tragen wir auch gemeinsam die Lasten. Und was nicht nur dieses Pflichtelement drin hat, sondern was auch für die älteren Generationen eine deutliche Stärkung der Engagementmöglichkeiten da drin hat. Und das sei es zum Beispiel als Reservisten in der Bundeswehr oder in den Freiwilligendiensten beim Ausscheiden aus dem Berufsleben oder sowas. Das haben wir nämlich nicht wirklich geschafft, als wir den Bundesfreiwilligendienst eingeführt haben. Ich glaube aber, dazwischen werden wir auch Wehrpflichtelemente brauchen. Da kann man aber unterschiedlicher Auffassung zu sein. Ich finde, ehrlich gesagt, das größte Problem ist, dass sich dieses Land nicht traut, diese Debatte offen zu führen und mit einer klaren Position auch mal reinzugehen in die Debatte, über die man dann sprechen kann, sondern ist eigentlich eher so ein Einlullen ist und sich versuchen, darum zu drücken. Und dann kommt man auf so Ablenkungsdebatten wie die Frage, ist es jetzt ein Losverfahren oder wie kommt man dann am Ende zu der Auswahl? Ich glaube, es ist wichtig, Menschen ernst zu nehmen und ernsthaft diese Debatte zu führen. Mit jungen Menschen, mit älteren Menschen, mit allen. Und dann kriegt man, glaube ich, über die Ernsthaftigkeit die Einbindung hin. Und da will ich auch gar nicht gucken, wie die politische Einbindung mit welchem Instrument ist. Ob das Bürgerratsinstrumente sind, ob das einzelne Gespräche von Abgeordneten viel stärker auch mit jungen Leuten sind. Ich glaube, man braucht ganz viele Instrumente davon. Aber was wir hinkriegen müssen, ist, aus so einem Dämmerschlaf rauszukommen, die Probleme und die Krisen tatsächlich anzusprechen, weil die sind es ja, die das Leben von jungen Menschen über Jahrzehnte noch prägen werden und über die folgenden Generationen noch prägen werden. Und deswegen brauchen wir eine generationengerechte Politik, die aber das ernsthafte Ansprechen von Problemen als erstes dabei hat und von Lösungsvorschlägen, an denen man sich auch reiben kann und sich dann ernst nimmt in der Diskussion.
Super. Vielen Dank. Ich fand, das war auch jetzt ein gutes Schlusswort, weil das Aneinanderreiben und Ernsthaftigkeit und die Themen auch ansprechen, das haben wir heute Abend versucht. Ich darf jetzt ein bisschen abmoderieren und uns natürlich bei unseren drei Podiumsgästen bedanken. Ich darf mich bedanken beim Publikum in Düsseldorf und hier auch, dass online dabei waren, alle, die Fragen gestellt haben. Auch beim Forum Freies Theater in Düsseldorf, die uns heute Abend so großartig unterstützt haben. Vielen Dank euch allen von der Technik bis zum Marketing und der Orga und natürlich auch, ich glaube, nein, genau, und Barbara und den Menschen vom Grünen Salon und der Heinrich-Boll-Stiftung NRW für die Unterstützung. Genau, das war doch ein sehr spannender Abend, fand ich. Und dann gebe ich jetzt für das allerletzte Wort zu Barbara nach Düsseldorf.
Ja, ich bedanke mich auch ganz im Sinne, in dem das jetzt gerade Maximilian Fries gesagt hat. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg bei Ihrer Arbeit für eine Friedensordnung in Europa, was immer auch Ihr Schwerpunkt ist, und einen guten Weg nach Hause. Vielen Dank.
Tschüss.
Vielen Dank.
Ciao, danke euch.